Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Das ist ein Bern einfach Spezial zur Schweizer Familienpolitik und mein Gast ist Melanie Häner-Müller. Sie ist Ökonomin beim Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern und sie hat vor ein paar Wochen schon einen grossen Bericht online gestellt, veröffentlicht, wo die ganzen, wie soll ich sagen, politische Lösungen in Anführungs- und Schlusszeichen unter die Lupe nimmt von der Schweizer Familienpolitik. Hoi Melanie, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo Dominik, danke, dass ich da sein darf.
Ja, es ist, Familienpolitik ist ein riesen Thema immer wieder in Bern. Ganze Parteien, insbesondere die Mitte, aber auch alle anderen, bemühen sich seit Jahrzehnten um Familie. Immer auch, wenn es um Wahlkampf geht, wird gesagt, was man jetzt noch könnte machen. Darum ist in den letzten 20, 25 Jahren sind ganz viele familienpolitische Massnahmen ergriffen worden. Und eigentlich hat niemand so recht, ist auf die Spur gegangen, bis zu deinem Bericht. Was haben wir eigentlich da wirklich erreicht mit dieser Familienpolitik? Darum ist das, finde ich, sehr wertvoll. Darum machen wir das, das Bern einfach Spezial. Darum hoffe ich, dass ihr zuhause zuhören, zuschaut und dranbleibt. Ja, Melanie, du hast zuerst einmal untersucht, wie es der Familie in der Schweiz geht. Das ist so ein bisschen eine Bestandesaufnahme. Weil auch dort in der Politik und oft auch in den Medien kann man lesen, ja, der Schweizer Familie geht es ganz schlecht. Familie haben ist ein Armutsrisiko und wir machen viel zu wenig, insbesondere auch im Vergleich zu umgebenden Ländern in Europa oder im Durchschnitt von der Europäischen Union. Was ist deine, wie hast du das unter die Lupe genommen? Was hast du herausgefunden?
Ja, grundsätzlich haben wir dort mal Good News gefunden. Und zwar, wenn man anschaut, was so Haushalt mit Kind, was dort ihre Armutsquoten sind, dann sind wir etwa bei 6% in der Schweiz. Und das ist nur etwa die Hälfte vom europäischen Durchschnitt. Also wir gehören dort wirklich zu den Spitzenreitern. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Ausgangslage, zum wissen, eben, wo drückt denn der Schuh noch in der Familienpolitik. Also grundsätzlich geht der Schweizer Familie im internationalen Vergleich gut. Nachher kann man natürlich schauen, ja, aber geht es den allen Familien gut? Und natürlich gibt es Unterschiede. Also man sieht zum Beispiel, alleinerziehende oder kinderreiche Familien sind stärker von Armut betroffen. Aber auch dort wieder gilt es natürlich, zu vergleichen und einzuordnen. Und wenn man jetzt die Einkommensarmut aus dem neuesten Armutsmonitoring, das Bundesamt für Sozialversicherungen herausgegeben hat, vergleicht, dann sehen wir, am stärksten betroffen sind sogar Alleinstehende ohne Kind. Also das heisst auch da, klar, es gibt Familien, die stärker von Armut betroffen sind, aber es ist jetzt auch nicht die am stärksten armutsgefährdete Gruppe. Und das ist tatsächlich auch, was die Studienlage zeigt. In der Schweiz ist es zum Glück so, dass Familienstatus per se oder ob Familiengründung nicht ein alleiniges Risiko darstellt für eine Armutsbetroffenheit.
Jetzt aber kommen immer wieder Politiker oder auch NGOs, die sagen, ja, die Schweiz gibt weniger aus für Familienpolitik und trotzdem sagst du jetzt, du, ja, 6% versus 12%, also die Armutsquote ist halb so hoch, ja, wie so ein bisschen im Durchschnitt in Europa. Wie kommt das? Das ist ja, das rüttelt, weißt du, am Glauben auch von vielen Politikerinnen und Politikern, dass je mehr man ausgibt in der Familienpolitik, desto besser ist das Resultat.
Ja, also ich glaube, das muss man schon auch anerkennen, oder? Also wir haben so zwischen 1-2% von den totalen öffentlichen Ausgaben, die wir in die Familienpolitik stecken. Und in den Nachbarländern sind das 3-5%, oder? Also das ist wirklich ein substanzieller Unterschied. Klar, es ist immer auch noch ein bisschen eine Abgrenzungsfrage. Was zählt jetzt alles zu den familienpolitischen Ausgaben? Also da sind dann zum Beispiel Prämienverbilligungen für Familien nicht drin und so weiter. Aber ich glaube, es zeigt eigentlich auch, hey, umso besser. Wir sind trotzdem, was wir weniger ausgeben, stehen wir so gut da. Und am Schluss soll es ja nicht darum gehen, vor allem die Budgets zu vergleichen, sondern die Wirkung im Ziel zu analysieren. Und ich glaube, das ist nicht nur das Ziel von unserer Studie gewesen, sondern das sollte ja generell das Ziel von der Familienpolitik sein. Und da ist ein Komponenten, wichtige Komponente ist eben sicher die Armutsbetroffenheit oder generell die Zufriedenheit der Familie.
Mhm. Jetzt hast du auch untersucht, das ist auch immer ein Argument, das ich höre hier in Bern. Ja, aber es gibt Familien, die sicher gut zu Weg sind, aber dann gibt es andere, wo insbesondere bereits vielleicht die Eltern aus nicht so gut gesitteten Familien kommen. Armut wird via Familie weitervererbt und man kommt eigentlich aus dem Kreislauf, aus dieser Armut gar nicht raus. Es gibt keine soziale Mobilität. Das haben wir auch untersucht.
Ja, das haben wir auch untersucht, weil genau das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade weil es um Familie geht, auch vielleicht um frühkindliche Förderung. Wir kommen ja dann noch zu den einzelnen Massnahmen wie den Kita-Subventionen, da ist das oft das Thema. Und was wir sehen, ist wirklich, die familiäre Prägung in der Schweiz ist wirklich selten tief. Also das ist, wenn man da vielleicht auch wieder so ein bisschen die Vergleichszahlen nimmt, in den letzten 4 Jahrzehnten, also seit den 80er Jahren, macht das nur etwa so 17% aus am eigenen Einkommen, wo man herkommt. Und das ist wirklich unglaublich. Das heisst, wie über 80% haben nichts mit der Familie zu tun. Oder? Also wirklich eigentlich der verschwindende Teil von unserem eigenen Einkommen ist irgendwo durch die Familiensituation geprägt. Und ich meine, in den USA reden wir von 50%. Oder? Also das sind wirklich gewaltige Unterschiede. Oder selbst in skandinavischen Ländern sind wir bei über 20%. Also das heisst, wir sind sogar dort noch besser unterwegs als eigentlich die vermeintlich sehr vorbildlichen Länder wie die skandinavischen Länder. Und wir haben auch noch untersucht.
Was ist deine Erklärung dazu?
Ja, das ist spannend, weil man sagt ja auch immer so ein bisschen, hey, die Akademikerkinder sind aber ja besonders übervertreten an den Unis. Das kann ja gar nicht, das ist ja fehlende Chancengerechtigkeit. Und auch das stimmt, ja, an unseren Unis haben wir mehrheitlich Akademikerkinder, aber der Arbeitsmarkt und das duale Bildungssystem wirken dem entgegen. Das sieht man wirklich aus den Zahlen, aus den Studien, dank dem dualen Bildungssystem und unserem sehr funktionierenden Arbeitsmarkt, wo man eben auch on the job weiterkommen kann, ein besseres Einkommen erzielen, haben wir so eine hohe Einkommensmobilität.
Also dank der Lehre, der Berufsbildung vor allem und der Aufstiegschancen, die man hat, durchaus auch, vielleicht wenn man gar nicht eine gute Lehre oder so gemacht hat, aber später, man kann es in diesem Land kann es immer noch schaffen.
Genau, und wir haben sogar noch angeschaut, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber so das generelle Einkommen, das unterst ist es ja besonders relevant, also vielleicht irgendwie Sozialhilfeempfängerkind, die schaffen es ja ganz sicher nie nachher. Und auch da haben wir eine Untersuchung gemacht und der sieht man, ja klar, die elterliche Prägung, die ist wirklich noch substanziell. Also wenn man so Geschwisterdianalyse macht und so, ja, das macht Sinn bei Sozialhilfeempfängerfamilien, dass man da eine stärkere Prägung hat als jetzt so generell beim Einkommen. Aber was spannend ist, ist, dass man schon, wenn man ein bisschen weiter rausgeht auf entferntere Verwandte, dass man praktisch keinen Effekt mehr findet. Und auch so ein bisschen der Zerfall vom familiären Einfluss selbst bei Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern sehr, sehr stark ist. Und das ist ja wirklich also sehr eindrücklich, wenn man denkt, wir haben nur etwa 3%, die überhaupt Sozialhilfe empfangen. Also das heisst wirklich, eine sehr spezifische Gruppe und selbst dort ist die Mobilität noch messbar.
Mhm. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Sachen, die es so ein bisschen gibt in der Familienpolitik ein. Und ich möchte aber zuerst mit dir die Frage stellen, was haben wir denn gesucht? Also was sind denn Ziele von der Familienpolitik? Hier in Bern höre ich eigentlich immer zwei Sachen. Einerseits geht es darum, Vereinbarkeit von Familie und Karriere, respektive man meint natürlich die Integration insbesondere von den Frauen in den Arbeitsmarkt, dass man das will erreichen. Und dann das Zweite, wo immer ein bisschen mitschwingt und nie so richtig gesagt wird, aber man kommt dann immer mit der AV oder halt mit der Tatsache, gerade letzte Woche die neuesten statistischen Zahlen, dass wir jetzt eben mehr Alte haben als Junge, oder? Und das müssen wir ändern. Natürlich müsste man das ändern, damit die AHV nicht noch mehr in Schieflage kommt. Aber unausgesprochen geht es immer darum, dass Frauen mehr Kinder haben, also, oder also die Familien mehr Kinder haben als die 2,1, die irgendwie nötig sind. Oder gibt es noch andere Ziele von der Familienpolitik? Oder wie beurteilst du das?
Ja, das ist ganz eine spannende Frage, weil eben die Familienpolitik ist so ein bisschen mein Querschnittsthema. Und das heisst, es gibt wie keine ganz offizielle Ziel. Und manchmal werden dann auch einfach gewisse Massnahmen zu verschiedenen Zielerfüllungen gebraucht oder umgekehrt werden Ziele irgendwo im Nachhinein definiert. Und darum haben wir dort wirklich versucht, mit einer durchaus ökonomischen Brille daher zu gehen und wirklich einfach zu sagen, okay, was könnte irgendwie volkswirtschaftlich effizient sein? Was könnte irgendwelche positive externe Effekte haben, also irgendwie für die Gesamtgesellschaft noch förderlich sein. Und ja, eben, da kommt man schnell mal so ein bisschen auf die Arbeitsmarktbeteiligungen. Das haben wir sicher angeschaut. Dann haben wir eben auch die Chancengerechtigkeit angeschaut. Also hilft es vor allem auch zum Beispiel den Kindern aus benachteiligten Familien. Und nachher haben wir eben, das ist jetzt ein neues Thema, genau, auch so ein bisschen die Geburtenentwicklungen angeschaut. Das ist spannend, das ist in der Forschung und in der Politik, ich glaube, recht so ein bisschen auf dem Vormarsch, dass man das Gefühl hat, eben, das ist schon eine Zielsetzung von einer Familienpolitik. Das ist spannend und das ist aber wirklich auch in der Wissenschaft so, das haben wir angeschaut. Und dann haben wir natürlich auch noch die Armutsbekämpfung angeschaut. Also das sind so ein bisschen die Dimensionen, die wir uns genauer angeschaut haben.
Gehen wir mal ein bisschen die Politik, die politischen Massnahmen ein bisschen durch. Es gibt bereits eine ältere Zeit, 14 Wochen für die Mütter und 2 Wochen für die Väter. Man will sie aber ausbauen mit der sogenannten Familienzeit-Initiative, ja, wo sehr viel grösser ist, nämlich ein Vaterschaftsurlaub von 18 Wochen und Mutterschaftsurlaub ebenfalls 18 Wochen. Was zeigen da eure Untersuchungen?
Ja, genau. Also vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen dem Mutter- und den Vaterschaftsurlaubseffekten. Weil bei den Mutterschaftsurlaubs, darum hat man sie ja auch unter anderem, es geht nicht nur um die Gesundheit der Frauen, sondern es geht eben auch ein bisschen darum, dass sie im Arbeitsmarkt können bleiben können, nachher auch wieder können zurückgehen. Und da ist aber noch eindrücklich, da gibt es bei kürzeren Auszeiten ganz klar positive Effekte. Aber bereits ab 4 bis 7 Monate, kommt immer ein bisschen darauf an, welche Studien man anschaut. Also je nachdem, schon ab 4 Monaten sieht man negative Effekte, weil es die Frauen schwieriger haben. Es ist auch nicht so attraktiv vielleicht für einen Arbeitgeber, die Stelle so lange offen zu haben und so weiter. Also das heisst, schon ab 4 Monaten, je nachdem, kann es negative Effekte geben auf die Beschäftigungssituation der Frauen. Und bei den Männern oder bei den Vaterschaftsurlaubseffekten ist auch interessant, es ändert sich nämlich auf dem Arbeitsmarkt gar nichts. Im Schnitt kein Effekt. Und das ist schon noch eindrücklich, weder für die Frauen noch für Männer. Also so quasi da passiert eigentlich einkommenstechnisch, beschäftigungstechnisch im Durchschnitt nichts. Und was sich ein bisschen ändert, ist, sie sind involvierter in der Betreuung, so quasi das Familienmodell. Also sie sind stärker involviert, aber das hat keine Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt. Also es ist doch nicht so stark, für dass sich irgendwelche Rollenbilder würden durch das verändern.
Was heisst das denn? Also wenn ich jetzt das so ein bisschen salopp zusammenfasst, es sind eigentlich vom Staat zahlte Ferien, wenn sich ja nichts wirklich ändert damit.
Es ist sogar so, dass man sieht, bei den Vaterschafts- oder bei den Elternzeiten, wo ein grosser Anteil der Vater kann beziehen kann, in den anderen Ländern, wo es ja durchaus viele Beispiele gibt, dass dort es nur funktioniert, wenn man sogenannte Daddy-Months einführt. Also, dass man Pflichtquoten haben, die Männer müssen beziehen. Sonst beziehen sie nicht mal eigentlich das Kontingent, das sie zur Verfügung haben, sondern dann übernimmt es eher die Frau. Also das heisst schon, es ist eigentlich schon vor allem dann, wenn man eben die Quote einführt, dann wird es überhaupt bezogen. Und sonst, ja, durchaus kann man sagen, hat es nichts mit irgendwelchen Arbeitsmarkteffekten zu tun bei den Vätern.
Das heisst, die Familienzeitinitiative, die, glaube ich, jetzt ins Parlament kommt, also zuerst im Bundesrat, stimmt, das ist ein Ausbau einfach, wo natürlich denen zu gut kommt, wo es dann können beziehen, aber finanzieren tun es alle anderen. Ich habe gerade Zahlen vor mir, also man schätzt, dass das beim Mutterschaftsurlaub 258 Millionen Franken pro Jahr kostet. Ja. 29% mehr als jetzt und bei den Männern 1,25 Milliarden Franken. pro Jahr. Also das sind riesige Summen und ohne viel Wirkung, oder offenbar?
Ja, das muss man wirklich so feststellen. Also eigentlich können wir sagen, mit dem jetzigen Modell sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Und zwar eben nicht nur aus Kostensicht, sondern wirklich auch aus Wirkungssicht. Also unser Fazit aus der Studie ist, es hat enorme Zusatzkosten mit sehr begrenztem zusätzlichem Nutzen. Wenn nicht sogar, aber in gewissen Zeiten auch sogar negativem Nutzen.
Es gibt riesige Debatten auch über Kinderbetreuung, oder? Also das, weil wir, das ist natürlich ein Thema, insbesondere auch für die Frauen, die wieder arbeiten wollen. Sie finden keinen Platz in Kindertagesstätten und wenn, dann sei das wahnsinnig teuer. Man hat verschiedene Sachen probiert, Subventionen von Kitas selber. Es gibt aber auch, glaube ich, ziemlich erfolgreiche Experimente mit so Gutscheinen, hier in Bern, ich glaube in Luzern auch. Ihr habt das auch unter die Lupe genommen, wie das Kinderbetreuung soll unterstützt werden.
Ja, genau. Das ist ganz ein gutes Stichwort, dass es eben die Gutscheinsysteme sind, die viel, viel effizienter und auch viel mehr im Sinn von der Familie wirken. Weil, das ist genau das, was wir auch würden erwarten aus der Theorie. Ja, wenn man herauslesen kann, welches Angebot am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt, dann gibt es auch einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Kitas mit unterschiedlichen Angeboten. Und das hat sich sowohl in Bern wie auch in Luzern wirklich ganz klar gezeigt. Also, wenn man Kitas subventionieren will, dann unbedingt in dem Modell, dass man eben der Familie das Geld gibt und nicht einfach gewisse fixe, zum Beispiel städtische Kitas betreibt, wo man dann wie das Programm vorschreibt und es irgendwo sehr einheitlich ist und nicht zu den Bedürfnissen der Eltern passt. Und das ist ein Teil, den man sicher kann sagen bezüglich dem Design. Und der andere Teil ist auch, man müsste unbedingt in der ganzen Kita-Subventionspolitik dafür sorgen, dass man das auf sehr lokaler Ebene macht. Weil wir sehen, in Genf und St. Gallen sind die Bedürfnisse der Familie einfach ganz unterschiedlich. Und da geht ja der Trend im Moment in der Politik eher in die andere Richtung, dass man eben eigentlich auf Gesamtschweizer Ebene will Massnahmen ergreifen. Und das ist wirklich, also gerade bei den Kitas sieht man ganz klar, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Das heisst, es braucht nicht nur einfach vor allem Gutscheinmodell, sondern es braucht wirklich auch klare Unterschiede, die auf Kantons- oder eben sogar Gemeindeebene sollen festgelegt werden.
Wie ist das jetzt in dem Thema mit eben der Steigerung von der Erwerbstätigkeit der Mütter? Erreicht man das oder profitieren von dieser staatlichen Unterstützung sowieso Frauen, die sowieso arbeiten würden? Also reden wir von einem sogenannten Mitnahmeeffekt. Wie sieht das aus?
Ja, also da gibt es inzwischen wirklich jenste Erhebungen auch international, dass man sogar schon so quasi Metastudien kann machen, also wo man wirklich jenste Schätzungen kann zusammenrechnen und dann kommt man zu eigentlich recht ernüchternden Befund. Ja, es wird Erwerbstätigkeit gesteigert, aber ziemlich moderat. Also wenn man sich anschaut, etwa 10% mehr Subventionen führt zu einem zusätzlichen Beschäftigungseffekt von 0,5-2,5%. Also
ja, das ist nicht viel.
Ist wirklich, also moderat ist wahrscheinlich eigentlich schon ein ziemlich netter Begriff, oder? In der Wirkung. Klar, es kommt immer darauf an, wo startet man und so weiter, aber das ist der internationale Durchschnitt, wo man findet. Und darum kann man sagen, ja, bei diesen Steigerungseffekten, das ist eher bescheiden und es kommt noch etwas anderes dazu. Wer nützt eigentlich die Kita Angebot. Es geht ja nicht immer nur um die Arbeitsmarktbeteiligung, sondern es geht ja darum, zum Beispiel frühkindliche Förderung, weil einem Kind kommt das zu gut. Und da sieht man zum Beispiel gerade aus sozial benachteiligten Familien, würde es eigentlich dem Kind zu gut kommen, gerade auch wenn es noch um Fremdsprachigkeit geht und so weiter. Da gibt es klare Effekte, das zeigt auch immer wieder der Bildungsbericht, ganz klar. Aber interessanterweise, und da sind wir auch jetzt auch ein bisschen bei diesen Mitnahmeeffekten, wer nützt Kitas vor allem? Das sind die mit mittlerem oder höherem Einkommen. Und das heisst, es ist nicht nur bei der Arbeitsmarktbeteiligung ein moderater oder beschränkter Effekt, sondern es erreicht eben auch sehr schlecht nur die Kinder, die jetzt vielleicht auch eben aus anderer Perspektive förderlich wären.
Ja, und wo der, also gerade wenn wir von der Chancengleichheit reden oder von sozialer Mobilität, die uns wichtig ist, dann müssen wir eigentlich die Subvention besonders auf sozial benachteiligte Kinder und ihre Eltern ausrichten, weil dort würden wir tatsächlich, wie soll ich sagen, ja, das vielleicht, du hast ja vorher gesagt, es steht eigentlich um die soziale Mobilität nicht schlecht, aber man könnte dort sicher noch besser werden.
Ja, absolut, genau. Das wäre eigentlich das Ziel. Das ist ja auch das Ziel von diesen Gutscheinsystem. Aber für das muss man einfach immer auch wieder so eine Bestandesanalyse machen und schauen, ja, aber wer nimmt denn überhaupt Kita-Angebot in Anspruch?
Hm. Warum ist das so? Ist das, weil sie vielleicht oft auch einen Migrationshintergrund haben, wo vielleicht die traditionelle Familie noch so ist und man Kind nicht weggibt? Oder also ich habe jetzt einfach laut gedacht, oder gibt es aus deiner Arbeit irgendeinen Hinweis, warum sozial benachteiligte Kinder eigentlich eher weniger von dem profitieren? Oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Grund. Also es gibt dann auch so Erhebungen, wo man sieht, wie stark als man einer Aussage zustimmt, dass es den Kind schadet, wenn Mütter berufstätig sind. Und da sieht man schon tatsächlich, dass das unterschiedlich ist, je nachdem, wo man in der Einkommensverteilung steht. Dass man dieser Aussage eher zustimmt, wenn man ein tieferes Einkommen hat, als wenn man ein höheres Einkommen hat.
Eine der ältesten Massnahmen für die Familie in der Familienpolitik sind Familienzulagen. Die sind kantonal unterschiedlich. Ich habe jetzt die Zahlen nicht gerade im Kopf, aber es sind oft so irgendwie einen tiefen, dreistelligen Frankenbetrag. Und ja, das Geld, das wird verteilt, also kommt von den Arbeitgebern her, also letztlich aus der Wirtschaft ist das finanziert. Ja, wie sieht das aus? Was bewirkt man mit dem?
Ja, genau. Du hast es gesagt, das ist eigentlich ein sehr ein altes familienpolitisches Tool und das passt eigentlich auch ein bisschen, wie man die Familienpolitik früher gesehen hat. Da ist es wirklich eigentlich um die Armutsbekämpfung oder Verhinderung gegangen und eben noch nicht wirklich fest um die Arbeitsmarktbeteiligungen. Und das ist aber bis heute ein grosses Instrument. Also das heisst, wir haben auch ausgabentechnisch dort relativ viel Geld drin. So. Und eben jetzt im Moment ist es mindestens so bei 215 Franken pro Kind. Das soll jetzt aber auch weiter erhöht werden. Also das ist jetzt auch noch in der Kommission, in der Diskussion, dass man das weiter erhöht. Das ist jetzt auch erst erhöht worden, aber man sagt, weiter braucht es das, weil die Mieten steigen, Krankenkassenprämien steigen und so weiter. Und die Kantone sind natürlich auch frei, da noch drüber auszugehen. Und da hat man zum Beispiel kürzlich eine Abstimmung in Solothurn, die auch erfolgreich war, dass man es eben auch weiter erhöht hat. Also ich glaube, das ist so ein gängiges und politisch beliebtes Tool. Und wir wollten halt dort auch mal wieder schauen, okay, für die verschiedenen Dimensionen, was passiert da? Und dass es zur Armutsbekämpfung beiträgt, ich denke, das ist selbstredend, weil klar, es gibt einfach eine klare Zahlung, die fließt und das kann unter anderem eben auch die Armut reduzieren. Das zeigt die Literatur. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist wieder ein klassisches Instrument, das alle überkommen. Also das heisst, da ist der Mitnahmeeffekt sehr, sehr gross. Oder?
Weil mit der Gießkanne, Familie, oder? Man tut wirklich
genau,
so
das
überall.
Ist wirklich die klassische Gießkanne. Das ist wirklich nicht abgestuft nach Einkommen. Also das ist schon mal sicher etwas, was man ganz klar rausstreichen kann, was nicht zielgerichtet ist. Es kommt allen zu gut und damit auch denen, die es nicht nötig hätten. Aber dann kommt noch der andere Aspekt dazu. Und der geht eben ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung. Es hat natürlich auch negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Weil es tut natürlich den Anreiz, mehr zu arbeiten, eher minder. Und das gilt vor allem auch für Zweitverdienerfamilien und eben auch, das sieht man auch in der Literatur, eher für die, die weniger verdienen. Also das heisst, die, die eigentlich, dort haben wir eine Armutsbekämpfung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder fast ein kleines Armutsrisiko, wenn man so will, auf dem Arbeitsmarkt. Weil man eben dann eigentlich wieder weniger Anreiz hat, mehr zu arbeiten. Also das ist...
Ja, und
der Trade-off.
Und wenn die Zweitverdiener, wenn vielleicht die Familie auseinanderbricht, was oft vorkommt, gerade auch die Frauen haben dann nicht gearbeitet oder so, haben nichts auf der Seite. Es ist noch absurd, so eben kurzfristig ist mir auch klar, dass die Familienzulagen Sinn machen und dort, wo es nötig ist, also bei diesen 6% Familien, oder, dort ist es super, bei den anderen 94, die brauchen es eigentlich nicht, aber sogar bei diesen 6 gibt es mittel- und langfristige Risiken, die man, glaube ich, viel zu wenig diskutiert, oder?
Ja, absolut, genau. Das ist das, was wir aufzeigen mit der Studie. Wir haben dafür auch ganz klar gesehen, dass eben zum Beispiel die Steuerabzugsmöglichkeiten viel, viel besser verträglich sind mit den Arbeitsmarktsituationen, eben, dass es dort die V-Anreize natürlich nicht gibt und durch das dass auch eine gute Alternative ist. Man muss sagen, dort sind wir eigentlich im OECD-Vergleich schon relativ gut unterwegs. Also wir haben ja die Steuerabzüge eben auch für Fremdbetreuung und so weiter haben wir auch erhöht und eingeführt. Also ich denke, das ist sicher ein guter Weg, dass man mehr auf das jetzt setzt, als einfach ständig die Familienzulagen auszuweiten.
Wie ist das? Du sagst eben, wir haben das schon. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ja, statt Familienzulagen aufzusetzen oder eben den Mindestsatz, den es ja eidgenössisch gibt, aufzusetzen, würde man gescheiter die steuerlichen Abzüge noch erhöhen? Oder wie sieht das aus?
Ja, absolut. Und vielleicht eben auch dort sich überlegen, müssen denn die Familienzulagen wirklich in diesem Gießkannenprinzip bleiben? Oder weil gerade Steuerabzugsmöglichkeiten sind natürlich auch für die Besserverdienenden auch attraktiver, oder? Die schenken dort mehr ein. Also das heisst, man könnte sich dort schon ein kleines differenzierter System und Zusammenspiel aus diesen zwei Faktoren überlegen.
Aha, du würdest zum Beispiel sagen, auch natürlich, weil Steuerabzüge bei Leuten, die wenig verdienen, nicht viel bringen, lassen wir dort, oder tun wir vielleicht sogar dort, die Familienzulagen vielleicht sogar leicht erhöhen, weil sie dort auch am meisten Nutzen bringen. Dafür tun wir mit mehr Steuerabzüge die Arbeitsanreize bei allen anderen erhöhen. Also ein bisschen ein kombiniertes Vorgehen von diesen beiden Tools. Ja, das ist, genau. Klingt interessant.
Genau. Ja. Ja, das wär in dem Sinne wahrscheinlich zielgerichteter.
Jetzt haben wir gesagt, oder ein Ziel ist die Arbeitsmarktintegration von der Zweitverdiener, insbesondere von der Frauen. Was würdest du sagen, was funktioniert am besten? Also wenn jetzt Politikerinnen und Politiker zuhören und sagen, ich will, dass eben Karriere und Familie besser vereinbar ist. Was würdest du sagen, welches von diesen Tools, die es schon gibt, würdest du am ehesten ausbauen? Oder gibt es etwas ganz Neues, wo du das Gefühl hast, das müsste man mal genauer anschauen, wie das in der Schweiz funktioniert? Was es bis jetzt noch nicht gibt.
Also ich denke, Steuerabzugsmöglichkeiten, das funktioniert auf alle Fälle auch für das, oder? Weil es hat ja auch direkt die Kopplung an die Arbeitsmarktbeteiligung, oder? Das ist ja auch immer noch so etwas bei der Kitasubvention, haben wir jetzt nicht darüber geredet, oder? Ob das zum Beispiel gekoppelt ist an eine Erwerbstätigkeit oder nicht. Also das ist sicher ein Teil. Und jetzt kann man sagen, ja, unter denen, die wir besprochen haben, ist es nebst dem halt auch noch wirklich die Kitasubvention, aber eben dort würde ich einfach wirklich ganz klar dafür plädieren, dass man das auf lokaler Ebene macht, im Gutscheinsystem und einfach auch sich bewusst ist, die Wirkung ist dort relativ moderat. Und du hast mich gefragt, ja, was gibt es da für andere Massnahmen? Ich glaube, das muss man halt wie auch sehen, dass die Vereinbarkeitsfrage am Schluss halt wirklich auch die Frage ist, das haben wir auch angeschaut, was wünscht man sich für eine partnerschaftliche Aufteilung von den Erwerbseinkommen und was hat man tatsächlich? Und jetzt kann man natürlich schon sagen, es gibt auch Sachen vielleicht auf dem Arbeitsmarkt, dass man vielleicht gewisse Jobs irgendwie nicht in diesen Pensen kann bewältigen, wie man das möchte. Oder aber auch einfach, dass die Präferenzen halt doch ein bisschen unterschiedlich sein und dass halt auch gewisse Sachen vielleicht eben auch einfach gewollt sind. Also dass gewisse Pensenunterschiede doch auch gewollt sind. Also wenn man die Leute befragt, wird das eigentlich viel, viel mehr auch das partnerschaftliche Modell, dass beide Teilzeit und eher in tieferen Pensen auch arbeiten. Aber nachher de facto ist es anders und dort ist eben jetzt die Frage, wie viel ist gewollt, wie viel ist auf dem Arbeitsmarkt, wie viel ist halt einfach schlicht rational, weil der eine mehr verdient als der andere und so weiter. Also das ist einfach wirklich, ich glaube, auch das, was man sieht, am Schluss hat die Familienpolitik halt auch nur einen begrenzten Hebel.
Das andere Thema, das wir auch gesagt haben, ist oft das Ziel, eben die AHV zu retten, indem wir mehr Kinder haben als Gesellschaft. Gibt es irgendeinen Effekt von irgendeinem von diesen Tools, von diesen familienpolitischen Massnahmen, die du untersucht hast, wo auf das wirkt, wo mehr Kinder produziert?
Ja, das ist wirklich eindrücklich, dass sich da die Literatur so einig ist, dass mehr Geld in dieser Frage wirklich eigentlich keine Wirkung per se hat. Egal, wie man vorgeht. Also es hat zum Beispiel sogar eine Schweizer Untersuchung zu der Geburtszulage. Oder es gibt ja gewisse Kantone, wo nicht nur Kinder- und Ausbildungszulagen haben, sondern auch noch einmalige Geburtszulagen. Einfach bei Geburt vom Kind bekommt man einen pauschalen Betrag. Und das hat sogar kurzfristig eine Wirkung gehabt, aber einfach nur bei Einführung und dann hat das wie ein Gewöhnungseffekt gegeben. Ist alles verpufft. Und grundsätzlich gibt es jetzt auch international mega spannende Beispiele, oder? Südkorea, wo wahnsinnig kämpft, Japan, ganz viele Länder, wo unglaublich viel in familienpolitische Massnahmen investieren und trotzdem passiert bei den Geburtenraten nichts. Also das hat, das ist wirklich, also das zeigt Datenlage durch das Band und es gibt auch sehr prominente Forscher, die das unterstreichen. Also Claudia Goldin war ja die Nobelpreisträgerin kürzlich gewesen, und die hat wirklich ganz klar aufzeigen, hey, die Kinderfrage, die lässt sich nicht einfach mit Geld beeinflussen. Also das ist wirklich, sind die Rollenbilder, die manchmal schon zwischen Mann und Frauen halt sich unterschiedlich entwickeln. Und durch das halt auch schwierig ist, sich wie entsprechend auf die Kindersituation zu einigen oder sich überhaupt darauf einzulassen. Und dann ist es halt einfach ja, auch halt eine Frage, man hat ganz viele andere Lebensmodelle, die zulässig sind inzwischen und die auch attraktiv sind. Und durch das ja, ist es am Schluss einfach auch eine Entwicklung der Präferenzen.
Und es ist ein persönlicher Entscheid am Schluss, ob man Kind hat, wie viel man hat, auch ob man die Verantwortung und die jahrelange Verpflichtung, die man ja dann eingeht als Vater und Mutter, ob man das will tragen. Und am Schluss, es ist wie, manchmal habe ich das Gefühl, eben da kommt wie der Glaube, weißt, dass der Staat und die Politik alles kann lösen kann, kommt bei diesem Thema wirklich an ein Ende halt. Und ja, das zeigt deine Untersuchung. Melanie, danke vielmals für die Ausführungen. Ich tue unten dran verlinken auf das, was wir über deinen Bericht geschrieben haben, aber selbstverständlich direkt aufs IWP, wo man das alles nachlesen kann. Und eben, wenn Politikerinnen und Politiker euch versprechen, dass man mit Familienpolitik die AV retten kann, in Zukunft kritisch sein oder auf die Studie verweisen, es ist einfach nicht so einfach. Wir müssen, glaube ich, die AV anders reformieren. Und ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ein Abo natürlich lösen oder eine Spende für die Art von Journalismus. Danke vielmals und denke daran, wieder nächste Woche Bern einfach wie gewohnt mit mir und Markus Somm. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch